Herr, wir freuen uns jetzt auch von ganzem Herzen auf dein Wort. Wir glauben, dass die Schrift von deinem Heiligen Geist eingegeben ist. Und wir bitten dich von Herzen, dass du durch dein Wort heute Morgen zu uns redest. Ich bitte dich, dass du deine Gemeinde ermutigst, dass du sie aufbaust, dass du auch ermahnst und herausforderst. Und auch wenn wir diese Geschichte vielleicht schon oft gehört haben, die wir heute lesen, so bete ich, dass du ganz neu zu uns dadurch redest. Ich bitte dich um frische Erkenntnis. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mir hilfst, echt das zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Und auch echt in Ehrfurcht dein Wort verkünden. Es macht Freude zu predigen, aber es ist auch eine große Verantwortung. Und ich will dich auch bitten, Herr, dass du uns allen auch Gnade schenkst beim Hören, Konzentration und vor allem, Herr Jesus, Gnade schenkst bei der Anwendung. Wir wollen Täter des Wortes Gottes sein und nicht nur Hörer. In deinem wunderbaren Namen, Jesus, beten wir. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute eine Geschichte lesen aus dem Alten Testament. Seid ihr ready? Mal wieder für eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wir haben die Missionsserie hinter uns. Nächste Woche geht es mit Heiliger Geist los. Gedacht heute so ein bisschen zum Durchschnaufen. Eine echt coole Geschichte. Und ich lese aus 1. Mose, Kapitel 32. 1. Mose, kannst du deine Bibel aufschlagen, ist ganz vorne. Kapitel 32, ab Vers 25. Jetzt ist der Moment, wo es rascheln sollte im ganzen Saal. Nicht faken. Also ihr habt eure große Bibel dabei. Ich habe es heute nicht hier. Ja. Das heißt, ihr müsst eure Handys rausholen, YouVersion Bible App. Wenn du das Neue Testament dabei hast, selber schuld. Aber ist kein Problem, ich lese auch einfach vor. Seid ihr bereit? 1. Mose Kapitel 32, ab Vers 25. Es geht um Jakob. Hier heißt es, Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, hör jetzt besonders gut zu. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Bis hierhin das Wort Gottes für heute Morgen. Der Titel für die Predigt heute lautet Kurz vor dem Durchbruch. Und jetzt sind wir einfach in diese Geschichte hineingesprungen, aber bevor ich die auslegen möchte, brauchen wir ein bisschen Vorwissen. Das heißt, wir fangen nicht in dieser Szene an, wo Jakob mit Gott ringt, mit ihm kämpft, sondern wir fangen an dem Moment an, wo er geboren wurde. Sein Vater heißt Isaak. Er hat zwei Söhne und das sind Zwillinge. Der ältere heißt Esau. Und Esau bedeutet übersetzt behaart. Ja, ganz kurz, ich weiß nicht, wie behaart du sein musstest, deine Eltern dich behaart nennen. Aber Esau war augenscheinlich sehr beharrt. Und er kam auf die Welt. Wahrscheinlich hatten sie schon andere Namensideen vorher. Man denkt sich ja drüber nach, so was könnte das werden? Und ist es vielleicht ein Tobias? Und dann kommt er raus, das ist kein Tobias, das ist ein Esau. Das ist Esau. Und er kam zuerst raus und danach, der Zwillingsbruder war Jakob. Und Jakob hat sich an der Ferse von seinem großen Bruder festgehalten. Und deswegen haben sie ihn Jakob genannt. Das heißt übersetzt Fersenhalter oder Betrüger. Und die beiden, Matti, mach mal das erste Bild. Die beiden waren unterschiedlicher, wie sie nicht hätten sein können. Esau war so ein Krieger, ein Mann des freien Feldes, hat gejagt und Pfeil und Bogen und draußen schlafen und Lagerfeuer, das war Esau. So eine Ahu. Und sein Vater hat ihn geliebt, weil, so heißt es in der Bibel, weil Esau so guten Wildbraten machte. Okay. Und Jakob ist da hinten, der war mehr so ein Muttersöhnchen. Der Liebling von seiner Mama, er war sittsam. Die Bibel sagt, dass er gerne bei den Zelten blieb. Das war Jakob. Und so Esau hat es hier und Jakob war, der war sehr schlingelig unterwegs, aber er war schlau. Und dann irgendwann, dann sind sie groß geworden, die beiden Brüder. Und irgendwann kam der Moment, Martin, nächstes Bild. Der Jakob war so am Kochen, er hat so eine Suppe gekocht. Und Esau kam gerade von der Jagd nach Hause und er war komplett im Unterzucker. Er war hangry. Kennt ihr hangry? So wenn du hungrig und hungry und angry, so hungrig und aggressiv wütend gleichzeitig bist, das ist hangry. Und das war Esau und er kam und so, ich habe Hunger. Und Jakob hat gekocht und dann sagt Esau, lass mich von dem roten Gericht da herunterschlingen. So. Und Jakob hat so eine Suppe gekocht und dann sagt Jakob so, und daher merken wir, so Name ist Programm, er sagt, ey ja, du kriegst voll gerne davon, hab nur eine Kleinigkeit. Ich hätte gern dein Erstgeburtsrecht. Und das ist ein schlechter Deal. Weil Erstgeburtsrecht bedeutet, du bekommst das doppelte Erbe und du bist Stammhalter der Familie. In einer patriarchischen Gesellschaft, das ist krass. Und da sehen wir, wie sehr Esau dieses Erstgeburtsrecht schätzte, dass er sagt, gib her! Und er gibt Jakob sein Erstgeburtsrecht für ein Gericht, für eine Suppe. Und es war nicht mal eine gute Suppe, es war eine Linsensuppe. Es war eine Suppe, Freunde, ob jetzt Linsen drin waren oder nicht, aber es war eine Suppe. Wenn es wenigstens irgendwie Zwiebelrostbrot oder so irgendwas, okay. Aber es war eine Suppe. Und ich sehe uns, wie wir so ganz schnell mit dem Finger auf Esau zeigen und denken so, ey, wie dumm kann man eigentlich sein? Aber ganz ehrlich, wie schnell tauschen wir langfristigen Segen gegen momentanen Genuss ein? Und ich will dich da ermutigen durch diesen Seitenhieb. Gib niemals auf, was du wirklich willst, gegen das, was du jetzt gerade willst. Halte fest an langen Segen und triff keine weitreichenden Entscheidungen, wenn du hungrig bist. Wenn du hungrig bist, triff keine Entscheidung. Wenn du aggressiv bist, auch nicht. Geh lieber eine Runde spazieren. Wenn du todmüde bist, solltest du erst schlafen, bevor du eine große Entscheidung triffst. Und du solltest auch keine solche Entscheidung treffen, wenn du alleine bist. Weil die Bibel sagt, da wo viele Ratgeber sind, da kommen Pläne zustande. Deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Und die beiden jungen Männer werden älter und irgendwann ist ihr Vater Isaak. Das nächste Bild, Matti. Sorry, dass ich beim Zählen unterbrochen habe. Und ihr Vater Isaak wird älter und er ist blind auf den Augen, er sieht nichts mehr und er weiß, er ist kurz vor seinem Tod und er will seinen Erstgeborenen segnen. An Gottes Segen, wir nehmen das oftmals irgendwie so auf die leichte Schulter. Jetzt segnen wir Vanessa und Annika halt, aber das ist etwas Krasses, weil wenn Gott segnet, dann kann das niemand verfluchen. Wenn Gott etwas Gutes über jemanden ausspricht, dann wird das zustande kommen. Und Isaak möchte seinen erstgeborenen Sohn Esau segnen und sagt zu ihm so, jetzt geh aber erstmal noch raus und hol mir ein Wildbret und koch mir was Leckeres und dann esse ich das und dann werde ich dich segnen. Und Esau, okay, let's go, geht in den Wald, geht jagen. Rebekka, die Mutter von den beiden, bekommt es mit. Wir wissen, Muttersöhnchen Jakob, Jakob ist ihr Liebling. Und sie geht zu Jakob und sagt, hey, wir hacken einen Plan aus. Dein Vater will deinen Bruder segnen, aber du sollst diesen Segen bekommen. Ich koche jetzt etwas Schmackhaftes und dann gehst du rein zu deinem blinden Vater, gibst ihm dieses Essen und holst dir den Segen ab. Das war der Plan. Jakob sagt da nicht, nee, das ist eigentlich nicht richtig, ich habe da jetzt Gewissensbisse, sondern Jakob, der Betrüger, ist am Start. Und dass das Ding auch wirklich funktioniert, weil Esau bedeutet ja, weißt du mal, was Esau bedeutet? Behaart. Und Jakob war eher so der Glattrasierte unter den beiden. Und er kam und dann hat er Ziegenfelle über seine Hände und an seinen Hals gelegt, dass er richtig haarig wirkt. Wie behaart musst du sein? Und er hat die Klamotten von seinem großen Bruder angezogen, dass er auch nach Esau riecht. Und dann kommt er in das Zelt und er redet mit so einer Jakob-Stimme. Hallo Papa, ich bin da. Und Isaac denkt erst so, hey, das kann doch nicht sein. Das ist doch. Aber dann kommt er und fasst ihn an und merkt, okay, der redet zwar wie Jakob, aber er fühlt sich an wie Esau und er riecht wie Esau. So 2:1, das muss er sein. Und er legt seine Hand auf ihn und er segnet ihn. Und wenn Gott segnet, dann steht das fest. Das heißt, dieser Segen, der kann auch nicht einfach zurückgenommen werden. Und das ist wie in so einer Soap, so in flagranti kommt Esau dann ins Zelt rein, währenddessen sein Bruder gerade gesegnet wird. Währenddessen er seinen Segen bekommt. Und Esau sieht das und Isaak, der Vater, sagt sogar, dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Und Esau ist am Boden zerstört. Er ist ein bisschen älter geworden. Er hat gemerkt, ey, der Segen des Herrn, der ist mehr wert als ein Linsengericht. Das Erstgeburtsrecht hatte er schon verwirkt, aber er wollte zumindest den Segen noch haben. Und den hat sich Jakob geschnappt. Und diese Enttäuschung in Esau, dieser Moment, wo er vor vollendete Tatsachen gestellt wird, diese verwandelt sich in ihm in Hass. Das geht schnell. Und er trifft die Entscheidung, er möchte seinen Bruder töten. Und Mama Rebekka kriegt davon Wind. Und er sagt zu ihrem Sohn Jakob, hey, du musst unbedingt abhauen, dein Bruder will dich töten. Ich habe noch einen Bruder weiter weg, Onkel Laban, flieh zu ihm. Und Jakob hört auf seine Mutter. Die Mutter denkt, räumliche Trennung, ein bisschen Zeit, da wird sich schon alles beruhigen. Und Jakob kommt bei Onkel Laban an und er bringt sich dort ein, er arbeitet mit. Ihr könnt es selber nachlesen, es ist krass, was da noch passiert, ich kann nicht auf alles eingehen. Und er segnet, er kümmert sich um die Schafe von Laban, Gott segnet das, die Herde wird immer größer. Und dann, wo die Liebe hinfällt, verguckt er sich noch in die jüngere Tochter von Onkel Laban. Sagt Laban, überhaupt gar kein Problem, musst nur 7 Jahre für mich arbeiten, dann bekommst du Rahel. Jakob sagt, let's go, mache ich auf jeden Fall. Die Bibel sagt, dass die 7 Jahre für ihn vergingen wie Tage, so sehr hat er Rahel lieb gehabt. Krass, oder? Ihr jungen Frauen, lass ihn ruhig ein bisschen für dich arbeiten. Nicht nur 7 Tage, nicht nur 7 Monate. 7 Jahre hat er Gas gegeben. Und dann ist eine ganz dramatische Geschichte, so Hochzeitsnacht und dann hat er aus Versehen die falsche Frau geheiratet. Das müsst ihr selber nachlesen, das ist nicht Thema heute. Aber er wachte am Morgen auf und siehe, es war Lea. Und dann, also er hat die Ältere bekommen, obwohl er die Jüngere wollte. Und dann hat er nnochmal 7 Jahre gearbeitet und hat er auch Rahel bekommen, hat er 2 Frauen, darüber reden wir auch wann anders. Das hat kultureller Kontext und so. Coole Kirche. So 2 Frauen. Und auf jeden Fall, die Familie wächst und Jakob bekommt Kinder, das sind übrigens die 12 Stämme Israels. Und er wird zu einem Volk, sie werden immer mehr und irgendwann wird es bei Onkel Laban zu eng und Gott spricht zu ihm und da kommen wir gleich zu unserer Anfangsszene. Und er sagt, geh zurück in die Heimat, ich bin mit dir. Und Jakob zieht los und mit seiner ganzen Familie und seiner Herde gehen sie nach Hause und dann auf halbem Weg kommt ihm ein Bote entgegen und sagt, ey Jakob, dein Bruder Esau kommt dir entgegen. Und er hat 400 Mann dabei. Und Jakob denkt sich so, oh Mist, da war doch was. Und er hat Todesangst. Ey, weil wenn dein Bruder dich töten wollte und jetzt kommt er dir entgegen und hat zufällig 400 Jungs dabei, sind es nicht die besten Vorzeichen auf diese Wiedervereinigung. Und dann kommt diese Szene inmitten, dass Jakob Todesangst hat, dass er sich zurückzieht, dass er nachts alleine ist. Und dann kommt ein Mann und ringt mit ihm, kämpft mit ihm bis zum Morgengrauen, eine verrückte Szene, und rührt Jakobs Hüfte an, dass seine Hüfte ausgerenkt ist. Und er gibt Jakob einen neuen Namen, er nennt ihn Israel und er segnet ihn. Und hier in dieser Szene hat Jakob eine Gottesbegegnung, die den Lauf seines Lebens für immer verändern soll. Und das ist eine sehr irgendwie auch mysteriöse Stelle. Man kann viel rausziehen und ich möchte es so auslegen. Ich glaube, dass Jakob hier eine Begegnung mit Jesus hatte. Warum glaube ich das? Ich glaube nicht, dass es ein Engel war, weil der Mann sagt, du hast mit Gott und mit Mensch gekämpft und hast gewonnen. Da ist keine Rede von einem Engel. Jakob nennt diesen Ort Peniel, was bedeutet Angesicht Gottes. Er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist errettet worden. Und die Bibel sagt, dass niemand Gott sehen kann, außer durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Jakob hat hier eine echt tiefgreifende Gottesbegegnung. Und nach dieser Nacht voll Ringen und Kämpfen wird er gesegnet. Und ich will dich heute Morgen fragen, du weißt wahrscheinlich sehr viel über Jesus. Und ich will dich einfach fragen, kennst du ihn auch? Begegnest du ihm? Ringst du mit ihm? Kennst du die Momente, wo du dich mit Gott richtig auseinandersetzen musst? Hast du Begegnungen mit Jesus, die dich verändern? Aus denen du rausgehst und du merkst, ich bin nicht mehr derselbe wie gestern. Weißt du, ich glaube, es ist wichtig, die Bibel zu kennen und gesunde Lehre und wir sollen uns mit dem Kontext beschäftigen. Das ist so wichtig. Aber wir müssen verstehen, in der Bibel geht es nicht um die Bibel, sondern in der Bibel geht es um Jesus. Und die Bibel zeigt auf Jesus. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und deswegen will ich dich fragen, nicht nur liest du die Bibel, sondern ich will dich fragen, begegnest du Jesus? Erlebst du ihn? Ich glaube, dass diese Begegnungen uns verändern und das Segen in diesen Begegnungen stecken. Und gleichzeitig, bevor du leichtfertig betest, Jesus, ich will dir begegnen, will ich dir auch sagen, das hat krasse Konsequenzen. Jesus zu begegnen, kostet einen Preis. Und du musst entscheiden, ob du das willst. Jesus sagt, wenn jemand einen Turm bauen will, dann geht er zuvor hin und überschlägt die Kosten. Und ich will dir sagen, Jesus nachzufolgen mit ganzem Herzen, kostet dich nicht viel, sondern es kostet dich alles. Dein ganzes Leben. Und bei Jakob, und das, da will ich zum Ende rein, hat es drei krasse Konsequenzen. Und zwar ist das erste, dass seine Hüfte kaputt ist. Die Hüfte von Jakob ist kaputt, nachdem er Gott begegnet ist. Normalerweise erwarten wir das immer andersrum. Wir wollen krank zu Gott kommen und wir wollen von ihm angerührt werden und dann ist unsere Hüfte wieder ganz. So, das ist. Aber hier ist es andersrum. Und Jakob geht hinkend aus dieser Begegnung raus. Und ich will dich fragen, was ist, wenn dein größter Schmerz, den du jetzt gerade hast, zu deinem größten Segen wird? Was ist, wenn Gott deine Krankheit, die du jetzt gerade hast, nicht nutzt, um dir das Leben schwer zu machen, sondern diese Krankheit nutzt, dass du ihn besser kennenlernst und dass du Menschen mit Christus bekannt machen kannst? Was ist, wenn Gott diesen Schmerz nutzt, um deinem Charakter Jesus ähnlicher zu machen? Was ist, wenn Gott diese Krankheit nutzt, diese Last nutzt, die auf deinem Herzen liegt, dass du dadurch Zugang zu Menschen hast, die du sonst niemals erreichen würdest? Was ist, wenn? Und ich will nicht gegen Heilung predigen, auf gar keinen Fall. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und er heilt auch heute noch Menschen. Und er heilt sie an Geist, Seele und Leib. Und das erleben wir immer wieder. Wir erleben es für meinen Geschmack zu wenig, aber wir erleben es. Das hat nicht aufgehört mit dem Neuen Testament, auf keinen Fall. Aber ich will Jesus zitieren, der sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Ich wollte was Persönliches mit euch teilen. Ich weiß nicht, ich merke gerade, vielleicht ist es ein bisschen zu früh, aber ich mache es trotzdem. Wir haben das war crazy, am 30. Januar diesen Jahres war ich bei den Studenten zum Predigen eingeladen. SFC. Wer war dabei an dem Abend? Einige waren da. Und ich war so am Predigen und es war die erste Predigt überhaupt, die ich in meinem Handy aufgeschrieben habe. Normalerweise liegt mein Handy immer ausgeschalten weg von mir. Und ich hatte die Predigt immer im Handy. Und dann klingelt einfach während der Predigt mein Telefon und meine Frau ruft an. Und ich habe schon gedacht, hä, so sie weiß, dass ich dort bin, warum ruft sie mich jetzt an? Ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht, weil sie weiß, was ich gerade mache. So, das ist kein Anruf, Schatz, wann kommst du heim oder wie geht's oder wie auch immer. Sondern. Und dann ruft sie mich an und dann sagt sie, dass unsere große Tochter einen Zucker von 500, 600 hat. Und da stimmt irgendetwas nicht und wir müssen sofort in die Notaufnahme. Und dann, das war die erste Predigt, die ich nur zu einem Drittel gehalten habe, bin ich gegangen, das Team hat übernommen, hat Lobpreis gemacht, SFC hat gebetet und dann sind wir zusammen in die Notaufnahme gefahren und dann kam raus, dass Taya Diabetes Typ 1 hat. Also so eine Autoimmunerkrankung, wo die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr herstellen kann. Deswegen muss es von außen hinzugeführt werden. Und das war, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Gar nicht. Und dann war das so irgendwie so übelst plötzlich. Und die Woche war auch echt verrückt, weil sie musste dann, ich glaube 10 Tage war sie dann im Krankenhaus, Ines war dabei, Ines war schwanger und ich hatte Liv. Und dann hatten wir jeden Vormittag hatten wir so medizinische Fortbildungen, wie die ganzen Gerätschaften funktionieren und so weiter. Und das war echt eine sehr wilde Woche. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte in dieser Woche, es war so eine Woche, wo man so richtig getrieben irgendwie war. Und ich hatte gar keinen Bock zu beten. Ich hatte gar keinen Bock, Bibel zu lesen. Ich bin einfach abends, nachdem die Bude einigermaßen ordentlich war, ins Bett gegangen und Game over. Und dann nach ein paar Tagen war ich wieder abends allein zu Hause, Liv hat geschlafen, Ines ist ein Teil im Krankenhaus. Und dann habe ich mich so vor den Ofen gesetzt und habe angefangen, so einfach mein Herz Gott zu öffnen. Und ich habe so gedacht, ich will Gott auf keinen Fall irgendwie dieses, warum Gott, warum muss das jetzt sein, warum hat meine Tochter eine Behinderung? Wir versuchen alles für dich zu geben und gastfreundlich zu sein und ich habe meinen Job aufgegeben und wir wollen von ganzem Herzen und jetzt geschieht das. habe ich gedacht, damit fange ich gar nicht erst an. Dafür kenne ich Gott zu gut. Weil diese Warum-Fragen, die bringen dir gar nichts. Die bringen dir nichts. Da schaust du nur nach hinten und bläst irgendwie Trübsal, aber das hilft nicht. Und ich hab angefangen, Gott zu fragen. Ich frage Gott, wozu? Das ist eine ganz andere Frage, weil warum schaut nach hinten und wozu schaut nach vorne? Wozu? Und dann saß ich da auf meinem Sessel und ich glaube, dass Gott mir gezeigt hat, wozu. Und ich hatte so einen Moment, wo mein Herz mit Frieden erfüllt wird und ich mich fast sogar gefreut habe. Und dieses, ey, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Und ich habe gesehen, wie Gott diese Krankheit nutzt, um meine Tochter näher zu sich zu ziehen. Und es war so schön. Und mit dieser sehr persönlichen Geschichte will ich dir einfach zusprechen. Ey, vielleicht bremst Gott dich aus durch deinen Schmerz. Aber vielleicht erlebst du dadurch eine Nähe und Abhängigkeit zu ihm, die alles in den Schatten stellen würde, wie wenn du gesund wärst. Vielleicht will er dir gerade darin seine besondere Gnade offenbaren. Vielleicht sorgt das am Ende sogar dafür, dass du ewige Gemeinschaft mit ihm hast. Vielleicht sorgt es dafür, dass du ausgebremst bist, dass du an essentiellen Wegweisungen deines Lebens, wo du eigentlich mit Karacho drüber rennen würdest, vielleicht innehältst und Gott dich ausbremst und korrigiert, dass du auf dem richtigen Weg unterwegs bist. Was wäre, wenn? Und ich möchte dich einladen, in dem, was dir wehtut, in dem Kampf, den du hast, in der Krankheit, in dem Schmerz, will ich dir zusprechen aus 2. Korinther, Kapitel 12. Gott spricht dir zu, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Daher will ich nun, sagt Paulus, mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Jakob geht gesund in diese Begegnung und er kommt raus mit einer kaputten Hüfte. Und ich kann mir vorstellen, jedes Mal, wenn er am Humpeln ist, erinnert er sich, was da in Peniel geschehen ist und wie er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und wer der Herr seines Lebens ist. Das Zweite, was geschieht, dieser Mann fragt, was ist dein Name? Er antwortet, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Du hast mit Gott gekämpft und Menschen und hast gewonnen. Und Namen in der Bibel stehen immer für Identität. Jakob bedeutet Betrüger. Israel bedeutet Streiter Gottes oder Fürst Gottes. Er wird vom Betrüger zum Streiter Gottes in einem Moment. Und ich finde das krass, weil Jakob ist kein Held. Er ist ein Muttersöhnchen, er ist ein Flüchtling, ein Betrüger. Aber Gott sieht ihn mit anderen Augen. Und das will ich dir echt auch zusprechen. Gott sieht dich mit anderen Augen. Er sieht dich mit anderen Augen. Das, was vielleicht du zu dir selbst sagst, wie du dich selbst siehst oder wie die Gesellschaft dich sieht, oder vielleicht Bekannte dich sehen. Gott sieht nicht das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht in dein Herz. Und wenn du in seinem Sohn Jesus Christus bist, dann sieht der Vater Jesus, wenn er dich anschaut. Und das ist so crazy, weil er sieht dich nicht als Unfall oder als krank oder als Sünder oder als jemand, der seiner Begierde die ganze Zeit erliegt oder als ein Versager oder als ein Opfer, sondern er sieht dich als wunderbar geschaffen, als geplant, als Meisterwerk, als geliebtes Kind, als geheiligt, als gerechtfertigt, als mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden. Er sieht dich als ein Sohn Gottes. Er sieht dich als König und Priester. Er sieht dich als Gewinner, wenn du in Christus bist. Fang an, dich mit den Augen Gottes zu sehen. Fang an, die Wahrheit des Wortes Gottes zu glauben und über dir auszusprechen. Fang an, dich entsprechend deiner neuen Identität zu verhalten. Wenn du von Gott gerecht gemacht bist, ein Gerechter spielt nicht mit Sünde. Jemand, der zutiefst geliebt ist, der muss nicht hassen. Ein Königskind ist nicht unanständig. Wenn du von Gott geheiligt bist, dann musst du nicht Schuld zuweisen anderen, sondern du kannst vergeben, wie dir selbst vergeben wurde. Und das echt, übernimm Verantwortung für dein Leben und lebe in dieser neuen Identität. Hör auf, dich die ganze Zeit als Opfer zu sehen. Und beginne, andere Menschen in ihrer neuen Identität zu sehen. Bitte Gott für seine Augen. Hey, und wenn es hier in dem Raum jemanden gibt, den du nicht leiden kannst, ich möchte dich einladen, dass du anfängst, für ihn zu beten und ihn zu segnen. Und zu sagen, Gott, ich sehe die Person so und so und der geht mir richtig auf den Keks immer wieder. Und da sind Geschichten in der Vergangenheit, die kann ich ihm nicht verzeihen. Aber ich will heute damit anfangen. Lass mich diesen Menschen mit deinen Augen sehen. Und ich möchte dich einladen, dass du anfängst, diesen Menschen zu segnen, so lange, bis Gott dein Herz verändert. Jakob bekommt eine kaputte Hüfte. Es ist cool, Jesus zu begegnen. Er bekommt eine neue Identität. Und das Dritte, was geschieht, und damit bitte ich auch das Team, dass ihr euch langsam auf den Weg macht, er wird gesegnet. Nach diesem Kampf, die Sonne geht auf, heißt es, dass Gott ihn segnet. Und Gott segnet Jakob mit Fruchtbarkeit, mit Mengen an Nachkommen. Er sagt, ey, Könige werden aus deinen Lenden hervorkommen. Das ist übrigens die Linie, wo Jesus rausstammt. Wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er begegnet danach seinem großen Bruder und die beiden versöhnen sich. Der Segen Gottes liegt auf seinem Leben. Und ich will dir sagen, nimm den Segen Gottes nicht auf die leichte Schulter, so wie Esau. Schätze das nicht gering. Weil wenn Gott segnet, dann kann dem niemand fluchen. Wenn Gott etwas Gutes über dich ausspricht, dann kommt es zustande. Und ich will dich daran erinnern, Epheser Kapitel 1, wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Der Segen ist da. Der Segen ist da. Holen wir ihn auch ab. Und das ist etwas, wo ich landen mit möchte. Weil ich glaube, dass wir da viel zu bequem geworden sind. Gott will dir begegnen, aber gibst du nach wenigen Minuten auf? Gott, jetzt habe ich dich gesucht, bin schon 4 Minuten und 22 Sekunden am Beten, mein Herz ist immer noch schwer, der Durchbruch ist immer noch nicht eingetreten. Morgen wieder. Das ist oft die Realität unseres Lebens. Oder wir haben gar keine Zeit, um mit Gott zu ringen, weil wir zu beschäftigt sind. Und Jesus steht eigentlich da, so als dein Sparringpartner und sagt, jetzt, wie sehr willst du es? Und du sagst, ey, Moment, hab gerade einen vollen Terminkalender. Ich bin Deutscher, ich bin durchgetaktet. Jakob kämpft mit Gott bis zum Morgengrauen und er sagt, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die diese Einstellung hat. Gott, ich halte dich fest und ich stehe von meinen Knien wieder auf, wenn der Durchbruch da ist, vorher nicht. Ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Ich werde dir auf den Keks gehen, ich werde bitten und flehen und ich werde an dir rütteln und zwar so lange, bis der Durchbruch da ist. Weißt du, wenn meine Tochter einen Wunsch äußert, Letzt kam sie und sagt, sie will einen Hamster haben. Ah ja. Ich bin froh, dass es nur ein Hamster ist. Die sterben am schnellsten wieder. Hätte ich nicht sagen sollen? Okay. Verzeiht mir. Sie jetzt nicht gehört, ja. Und ich habe es gar nicht so kommentiert. Ich so, okay. Und wisst ihr was? Sie hat nie wieder nach einem Hamster gefragt. Sie hat es vergessen. Da wusste ich so, so wichtig kann es ihr nicht gewesen sein. Wie oft sind wir so im Gebet? Und ich glaube, der Vater steht da und der stellt sich so die Frage, wie sehr willst du es wirklich? Wie sehr? Und ich sehe jetzt, morgen hat sie Geburtstag und sie will einen Paw Patrol Kindergeburtstag feiern. Ich habe auch so gedacht, okay. Und am nächsten Tag, ich will einen Paw Patrol Kindergeburtstag feiern. Und Paw Patrol hier, Paw Patrol dort und dann Merch und dann will sie das anschauen. Und jetzt hat sie so kleine Figürchen damit und so. Und sie hat mich so lange damit genervt, dass ich gesagt habe, ey, okay. Okay, es scheint dir wirklich wichtig zu sein. Der Wunsch ist reif, auf den gehe ich ein. Und ich war im Kaufland und ich bin da durch die Partyabteilung gegangen und ich habe alles eingekauft, was mit Paw Patrol irgendwie zu tun hat, um den krassesten Paw Patrol Geburtstag zu engagieren, den jemals ein Kind bekommen hat. Es war ihr so wichtig, sie hat so damit genervt, dass ich als Vater alle Hebel in Bewegung setze, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Ey, was für ein Bild für Gebet. Lass uns mit unseren Anliegen zu Gott kommen und mit ihm ringen und an ihm festhalten und dranbleiben und ihm auf den Keks gehen, bis er den Durchbruch schenkt. Aber lass uns beten und sagen, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Herr Jesus sagt, was sagt Jesus? Er sagt so viel Gutes. Wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir lieben es zu empfangen. Wir lieben es zu finden. Wir lieben es, wenn uns aufgetan wird. Aber Freunde, wir müssen auch bitten und wir müssen suchen und wir müssen anklopfen. Und ich will dir diese Frage stellen, wo ist dein Durchhaltevermögen? Wo ist dein Hunger? Wo ist deine Leidenschaft, deinem Wunsch auch Ausdruck zu verleihen? Jeremia 29, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ey, und es ist, mein Wunsch ist, und ich merke, wie das zunimmt, ich will Jesus kennen. Nicht nur vom Hören sagen, ich will ihn kennen, ich will mit ihm sein, ich will sein Freund sein. Ich will durchdrungen sein von ihm, nicht nur, wenn ich hier vorne stehe und eine Predigt halte, sondern wenn ich mich nachts hinlege, will ich in Gedanken bei ihm sein, will von ihm träumen, will morgens mit ihm aufstehen, will von ihm durchdrungen sein. Ich wünsche mir das so sehr. Und da kann es doch nicht sein, dass wir sagen, ja, Gott, bitte mach, dass ich dich besser kennenlerne. Amen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich kann es nicht sagen, so, aber ich glaube, ihr spürt es. Ey, am Ende seines Lebens, Paulus in Philippa, in seinen letzten Jahren, sitzt er in einer dunklen Gefängniszelle, hat so viel erlebt. Und wisst ihr, was der Wunsch seines Lebens ist? Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. So sehr will Paulus Jesus. Und ich will dich heute Morgen daran erinnern, Jesus ist schon so weit auf dich zugekommen. Gott wurde in seinem Sohn Jesus Christus Mensch. Jesus hat die himmlische Herrlichkeit verlassen. Er hat sie hinter sich gelassen. Er kam auf diese Erde, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und er ist auferstanden und du musst nicht mal Teile der Bibel auswendig kennen. Du musst nicht 100 gute Werke tun, sondern du musst an ihn glauben. Und wie gesagt, wer im Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, der ist errettet. Ey, wie viel mehr soll Jesus noch in Vorleistung gehen? Er hat alles vollbracht. Warum sind wir manchmal so faul, dass dieser eine Schritt auf ihn zu, dass wir dafür keine Zeit haben oder dafür zu müde sind oder dafür zu wichtige Termine haben oder dir dein Schönheitsschlaf dafür zu wichtig ist oder deine Serie, die du am Abend schaust oder was auch immer. Das ist alles heute. Kein Aufruf, keine Hausaufgabe. Ich will dir sagen, Jesus ist so weit auf dich zugegangen. Es ist so schön, Jesus Christus zu kennen. Und ich will dir sagen, gib nicht auf. Jesus verändert alles. Und die Begegnung mit ihm, ihn zu kennen, mit ihm zu leben, ist das Schönste überhaupt. Und wenn das Gebet deines Herzens heute Morgen nicht einfach nur Gelaber ist oder eine Floskel, dann will ich dich echt ermutigen, ganz neu bereit zu sein, mit Gott zu ringen. Und kurz vor dem Durchbruch nicht das Handtuch zu werfen, sondern zu sagen, Jesus, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Lass uns gemeinsam aufstehen und in die Arme von Jesus laufen.